Ja, ihr Lieben, schön bei euch zu sein und das so mitzuerleben hier. Ich freue mich sehr über diesen bunten Gottesdienst. Die Frage kam ja auf, also als Christian mich das erste Mal kontaktete. Also ich hatte, Christian Hartmann war sozusagen mein erster Meran-Kontakt live. Und das kam über einen Besuch in Berlin, wo er war, auf einer Konferenz von jemand aus Hamburg angesprochen. Und dann schloss sich sozusagen die Linie rüber, Hamburg, Meran, Bremen. Und nun stehen wir hier. So kann das passieren, wenn Christian nach Berlin fährt. Ne? Und wir dann eben sehen, wohin die Wege Gottes so führen. Und er sagte doch mal so, das fand ich so nett, Christian, ja, kannst doch mal ein Wochenende vorbeikommen. Und da sage ich, gucke auf die Karte, 1100 Kilometer für ein Wochenende. Das ist echt ambitioniert, aber jetzt haben wir ein paar Tage länger dran gehängt und ich freue mich, wir freuen uns einfach hier zu sein. Und bei der Überlegung, wie kann man das, was wir in Bremen erlebt haben und in Hamburg und im September in 6 weiteren Städten Deutschland passieren wird, wie kann man davon erzählen, wie kann man das weitergeben, wie kann man, ich sag mal, Geschwister Christen entzünden, auch in diese Richtung mitzudenken, weil wir glauben, dass Gott Europa noch auf dem Zettel hat. Man hat ja so den Eindruck, überall ist harter Boden. So, das ist immer das, was ich so höre. Ganz harter Boden. So. Und ich weiß nicht, welcher Boden dann in dem Sinne gemeint wird. Also im Badezimmer ist immer harte Fliesen hier auch. Aber man meint natürlich den geistlichen Boden. Und ihr Lieben, ich komme in viele Gemeinden in Deutschland rum. Und was ich da am meisten höre, ist, es ist so schwer. Es ist so schwer und die Leute wollen das nicht. Und was sollen wir machen? Und ich sag mal, wie bunt und laut sollen wir denn noch sein? Und ich rede dann gerne über die Kraft des Evangeliums. Die Kraft des Evangeliums. Und das ist so ein bisschen das Thema auch meiner Predigt, die Kraft des Evangeliums. Wenn wir so reden als Christen, und wir reden oftmals von der guten Nachricht. So, ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort kennt, die gute Nachricht. Und wir meinen sozusagen das Evangelium. Denn das bedeutet übersetzt, Evangelium heißt gute Nachricht. Und wenn wir so dann uns austauschen, dann ist immer so die Frage, ja, was ist denn eigentlich die gute Nachricht? Was ist denn das Evangelium überhaupt? Also wie kann man das beschreiben? Wie kann man das denn zusammenfassen? Wie können wir das mal auf den Punkt bringen? Also stell dir vor, du sitzt in der Straßenbahn oder hier ist es vielleicht der Bus und du hast 7 Haltestellen oder auch nur 5 und du kommst ins Gespräch mit jemandem, der sitzt neben dir und plötzlich stellt dir sich diese Frage, ja, was ist denn eigentlich nun die gute Nachricht? Was ist denn das Evangelium? Und du hast nur noch 4 Haltestellen Zeit. Was sagst du dann? Kann man ja mal überlegen, so. Und dann kratzt man hier irgendwas zusammen. So, da kann die Geschichte von Hamid und Kinzer auch helfen, ne? Weil da ist gelebtes Evangelium, aber das ist eine Fortsetzungsgeschichte, die dauert länger als 4 Haltestellen. Was sagen wir da? Und es ist so schön, dass die Bibel uns da hilft. Also Bibelkenner würden jetzt vielleicht sofort sagen, ja, Johannes 3, Vers 16 natürlich. Ne? Wer kennt den Vers, Johannes 3, Vers 16? Okay, siehst du, Bibelkenner, also daran kann man schon mal sich entlang arbeiten. Ja, ist ja klar. So, ne? Aber ich habe noch einen Abschnitt aus der Bibel mitgebracht, der auch sehr markant ist und der uns hilft, vielleicht nicht direkt in der Straßenbahn, aber auch als Christen zu wissen, worum geht es eigentlich, wenn wir vom Evangelium reden. Und das steht in Titus 3, ab Vers 4, von Vers 4 bis 7. Das sind 4 Verse, wo Paulus dem Titus nochmal so ein richtiges Kraftpaket mit auf den Weg gibt und nochmal sagt, darum geht es, Titus. Darum geht es. Titus 3, Vers 4 bis 7. Da heißt es, doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Also die Güte Gottes und seine Liebe wird sichtbar. Gott liebt Menschen. Die Güte Gottes und die Liebe Gottes wird sichtbar. Gott liebt dich. Das ist die erste Haltestelle. Das kann man in einer Haltestelle sagen, oder? Gott liebt dich. Wisst ihr, dass diese Worte Kraft haben? Also wir als Profi-Christen, wir sind schon lange, manches lange Jahre unterwegs, habe Leute kennengelernt hier vor 33 Jahren, haben schon meinem Dad zugehört. So. Da denkt man, Mann, ja, ich weiß ja, dass Gott mich liebt. Interessiert das Leute da draußen? Interessiert das Leute, die ohne Jesus leben? Ich sage euch eins, das sind ganz tolle, wertvolle Samenkörner. Gott liebt dich. Das klingt für uns so, wir als Christen, ah ja, nächstes Thema bitte. Ne? Gott liebt dich. Das kann man in Sekunden sagen. Gott liebt dich. Das ist ein Samenkorn, was wir pflanzen. Doch dann ist die Güte Gottes, Vers 4, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Warum tut Gott das? Ist ja die Frage. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen Rettung. Ah, steht so schlecht um uns. Ja, so schlecht steht es um uns. Wir brauchen Rettung. Rettung ist ein Riesenthema gerade in Europa. Da geht es ums Mittelmeer. Ein Riesenthema. Da muss Rettung passieren. Egal, was dann für Konsequenzen entstehen. Aber Rettung ist wichtig. Das muss man keinem Menschen draußen erzählen. Und wer im Mittelmeer am Ertrinken ist, der braucht Rettung. Rettung musst du niemandem heutzutage mehr groß erklären, was Rettung bedeutet. Weil du brauchst nur sagen, wir wissen doch Mittelmeer, da denkt keiner an Urlaub mehr. Man denkt an Rettung. Und Gott ist gekommen, um uns zu retten, weil er Erbarmen mit uns hat. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Gott wird aktiv. Gott liebt dich und er will aktiv werden in deinem Leben. Das machst nicht du. Also, wenn du aussteigst an Station 5, ist dein Job fertig. Du musst nicht dafür sorgen, dass die Sünde dieser Person abgewaschen wird. Das ist Gottes Job. Aber du hast ein Samenkorn gelegt. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, heißt es. Also ein neuer Mensch entsteht. Ich weiß nicht, ob du dich an die Zeit erinnern kannst, wo du noch kein Christ warst. Also ich komme aus einer Zeit, ich bin groß geworden in einem Pastorenhaushalt. Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich nicht gebetet hätte. Das war immer irgendwie damit so drin. So, aber irgendwann musste ich mir selber eine Entscheidung, vor meine Entscheidung stellen. Will ich wirklich Jesus nachfolgen? Die Entscheidung, die nimmt einem keiner ab, selbst wenn du in einem christlichen Elternhaus groß geworden bist. Mancher von euch ist nicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden, sondern hat durch, ja, wodurch hat er was gehört? Wie hat er gehört, dass Gott ihn lieb hat, dass Schuld vergeben werden kann, dass die große Last abgelegt werden kann, dass wir eine Perspektive haben über den Tod hinaus. Wer hat euch das gesagt? Es machen sich Menschen auf den Weg, um das zu tun. Es machen sich Menschen auf den Weg. Und die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes, die geschieht an uns. Und dann heißt es weiter, Vers 6, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Also ich stelle mir immer so eine Dusche vor. Das kann man jetzt das kann man sich richtig gut vorstellen. Also jetzt kleben wir hier alle wunderbar. So, es ist warm. So, wohl denen, die am Ventilator sitzen. Ihr habt es gut da hinten. So, jetzt weiß ich, warum man so weit hinten sitzt. Aber Gottes Geist ist wie eine Dusche. Und die brauchen wir, wie oft? Oh, einmal im Jahr. Wäre nicht gut. Immer wieder. Das ist das, was wir dann nachher verstehen, auch unter dem Leben der Heiligung und dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Immer wieder. Wir haben den Heiligen Geist, er hat unseren Geist lebendig gemacht, aber immer wieder brauchen wir Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen immer wieder diese leise Stimme, dieses Lenken und Leiten. Und ich erkläre gleich, warum das so wichtig ist, wenn wir gerade den Gedanken haben, mit Menschen die keine Christen sind, die das noch nicht kennen, in Kontakt kommen, dann ist Gottes Geist ganz wichtig, dass er in uns eine Stimme hat, weil wir dann genau die Gedanken bekommen und aussprechen können, die für diese Person nötig ist, obwohl wir sie vielleicht gar nicht kennen und nie wieder sehen werden in unserem Leben. Gott geht mit jedem Menschen seine Geschichte. Wir haben das erlebt. In Bremen haben wir das gemacht. Und wie das dazu kam, das ist eigentlich eine längere Geschichte, aber ich erzähle so einige kleine Stories daraus. Wir waren mit 500 Christen auf der Straße. Aus den verschiedenen Gemeinden. Weil, wisst ihr, auf der Straße sind die Leute, die mit Jesus nichts zu tun haben. Die kommen ja nicht in unsere Gemeinde. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in Bremen funktioniert das nicht. Da kannst du immer wieder sagen, komm doch mal, komm doch mal, komm doch mal. Aber es kommt kaum ein. Und deswegen haben wir gesagt, wir wenden uns zu den Menschen. Turning heißt Wende. Wir wenden uns zu den Menschen. Christen wenden sich zu den Menschen. Es ist schön, hier in der Gemeinschaft zu sein, es ist schön, Lieder zu singen, Gott zu loben, zu beten, Zeugnisse zu hören. Wunderbar. Wunderbar. Aber was ist mit den 30.000 Menschen um uns herum? Versteht ihr? Das ist der Blick. Das ist Gottes Blick. Gott liebt die ganze Welt, heißt es. Er liebt jeden Menschen. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber diese Botschaft, wer soll die weitergeben? Wenn ich Gott wäre, ich würde das ganz einfach machen. Nimm eine WhatsApp oder schreib es an den Himmel und dann weiß es jeder. Schluss. So würde ich das machen. Nun bin ich nicht Gott, zum Glück. Glaube ich, das ist gut. Der Job ist ja vergeben. Er macht es anders. Er macht es von Person zu Person. Wenn du für deinen Nachbarn betest oder für deinen Arbeitskollegen, dass er doch Jesus kennenlernen möchte, super Gebet. Aber da kann ich dir eins sagen, das ist erst die erste Hälfte. Was die zweite Hälfte ist? Du musst reden. Wenn du nicht anfängst, den Mund aufzumachen, wird nichts passieren. Ein anderer wird vielleicht deinen Job übernehmen, das kommt über Umwege und vielleicht auch zu spät. Wir müssen reden. Was reden wir? Und das ist eben etwas nochmal, wo uns hier das hilft. Wenn wir hier gerade dieses kompakte Evangelium hören, Vers 7, durch Gottes Gnade sind wir für gerecht erklärt. Stellt euch mal vor, in Meran, in Südtirol, laufen Menschen, die auf der Suche sind nach Entlastung, nach Hoffnung, eine Sehnsucht nach Leben haben, wissen wollen, wie kann ich mit den Problemen meines Lebens, mit den Sorgen meines Lebens, mit der Last meines Lebens klarkommen. Wo finde ich Halt? Als wir in Bremen überlegten, wie können wir Menschen erreichen, war uns das nicht bewusst. Dass in Bremen Menschen auf der Straße laufen, die auf der Suche nach Gott sind, dachte mir, nein, sowas gibt es heutzutage nicht mehr. Aber wir wurden etwas Besseren. Wir haben gemerkt, krass. Gut, dass wir diese Menschen angesprochen haben. Gottes Gnade. Aus Gnade leben wir. Würdet ihr das auch sagen? Also ich finde, je älter man wird, ehrlich gesagt, also umso mehr Gnade ist ja nötig. Ist ja klar. Und wenn du jetzt, ich sag mal, so durchcheckst, dreimal am Tag sündigst du vielleicht, so schlechter Gedanke, eine Unachtsamkeit, böses Wort und noch was Drittes, sag ich mal, aufs Jahr hochgerechnet sind das 1000 Sünden. Wie alt bist du jetzt? Kannst du ja hochrechnen. Ja? Also je älter du bist, umso mehr Gnade brauchst du. So, da haben es die Kleinen, die Kurzen hier noch, ist leicht. Ne? Aber je älter wir werden, umso mehr Gnade brauchen wir. Und wir merken, ja, ich lebe aus der Gnade Gottes. Wir merken das. Und die Liebe Gottes ist ein Riesenthema für uns als Langzeitchristen schon, die schon lange dabei sind. Weil Gott noch nicht die Schnauze voll hat von uns. Ich sage immer, wir müssen keine Kotzbrocken bleiben. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Dass die Gnade Gottes über unser Leben steht. Die Liebe Gottes über mein Leben steht. Versteht ihr? Und das ist der Startpunkt. Das ist der Startpunkt, dass wir in Bewegung kommen. Weil diese Liebe Gottes, die Liebe des Vaters, Du bist eine geliebte Tochter, du bist ein geliebter Sohn. Diese Liebe gibt uns eine Identität, gibt uns eine Kraft, einen Blick, eine Sicherheit. Ich weiß, wo ich hingehöre. Mir kann niemand etwas. Wenn jemand mich ablehnt oder wenn jemand das ablehnt, was ich sage, es ist ja nicht mein Problem, sondern ich gehöre zum allmächtigen Gott. Ich gehöre in seine Familie. Das ist sein Plan. Und das ist der Startpunkt. Und immer, wenn wir so auf die Straße gehen, wenn wir das gemacht haben, haben wir uns an den Abenden immer getroffen, gebetet, Gott gelobt, sind uns seiner Liebe bewusst gemacht, haben uns erfüllen lassen mit Gottes Geist, haben nochmal gesagt, Heiliger Geist, komm, erfülle uns, hilf uns. Und dann sind wir am nächsten Tag für eine Stunde zu zweit auf die Straße gegangen. Für eine Stunde, immer in Zweierteams. Und sind einfach durch die Straßen gegangen und geguckt, okay, wen wollen wir ansprechen? Und dann haben wir einen Satz gesagt, Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Das ist der Startsatz. Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Das ist schon sozusagen die erste Hälfte des Evangeliums. Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Kannst du das mal in deinem Kopf gerade sagen? Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Das ist das, was wir trainieren. Das ist alles, was du wissen musst und vielleicht noch deinen Namen, wenn du dich vorstellst. Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Was ist der gute Plan Gottes? Der gute Plan Gottes ist, dass Kinder nach Hause kommen. Dass Kinder nach Hause kommen. Das ist in dieser Geschichte Hamid und Kinsa. Ich kenne die auch. Die habe ich vor 45 Jahren gehört zum ersten Mal. Die ist schon ein bisschen älter. Das ist genau die Story. Dass jemand es nicht verdient hat und angenommen wird. Und Gott hat einen Plan für jeden Menschen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn schroff reagiert wird, und das wird auch mal, das passiert, dann ist es in Ordnung. Dann segnen wir die Person und ziehen weiter. Weil jeder hat seine Geschichte mit diesem Thema und auch mit diesem Gott. Und ist in einer Situation, und es ist auch eine geistliche Auseinandersetzung. Das dürfen wir nie vergessen. Ihr Lieben, deswegen ist es viel bequemer, Lobpreisgottesdienste zu machen. Da ist die Halle voll. Da ist die Halle voll. Und es ist schön, Gott zu loben. Aber wer geht den nächsten Schritt? Wer geht den nächsten Schritt? Und hier als letzter Satz, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens zu sein. Wisst ihr, auf der Straße fragen wir die Leute, wenn sie nur noch einen Tag zu leben hätten, sind sie sicher, dass sie in den Himmel kommen? Wisst ihr, dass jeder Mensch etwa 7 bis 10 Mal in der Woche über den Tod nachdenkt? Jeder Mensch. Gab es Untersuchungen. 7 bis 10 Mal über den Tod. Für uns Christen, mal ganz ehrlich, etwas salopp gesagt, wir sagen doch, ich weiß ja, wo ich hingehe. Wir können da ganz entspannt sein. Ist das nicht herrlich? Wir müssen nicht die Sorge haben, dass wir alles verpassen. Vielleicht, wenn wir da oben ankommen, sagen wir, oh Mann, gut, Mann, ich hätte nicht so viel Knoblauchpillen essen sollen. Hier ist viel schöner hier oben. Also wir hängen auch am Leben, will ich damit sagen. Wir hängen am Leben, na klar. Aber versteht ihr, die Perspektive, einmal für ewig bei Gott zu sein, was ist das für eine Entlastung? Aber das hat der normale Mensch nicht. Diesen Blick hat er nicht. Das Leben endet möglichst mit, wie alt will man werden? 99? 89? Keine Ahnung. Aber die Todesrate in Südtirol liegt wie in Bremen bei 100%. Jeder wird sterben. Jeder wird sterben. Und wir glauben nicht, was das für Menschen, wie sehr sich Menschen beschäftigen mit dieser Frage des Todes. Und wenn wir diese Frage stellen, wo werden sie sein? Ganz interessant. Über 90% der Leute, und wir haben mit 10.000 Menschen gesprochen in Bremen, wir haben das alles dokumentiert, in 14 Tagen, 10.000 Menschen haben wir gesprochen. Über 90% geben eine ehrliche Antwort. Ja, ich gehöre hier zum Dom, in die Domgemeinde. Ja, ich bin als Kind getauft. Nein, daran glaube ich nicht. Und dann kommst du ins Gespräch, darf ich Ihnen mal sagen, was die Bibel sagt? Und dann haben wir immer so drei Verse, wir haben so ein kleines Kärtchen dann vorbereitet. Das erkläre ich euch dann am Freitag auch ein bisschen genauer. Da kannst du alles ablesen. Ich habe die da mal ausgelegt. Kannst du alles ablesen. Ganz einfach. Das ist das einfache Evangelium. Und dann bieten wir Menschen ein Segensgebet. Und dann dürfen wir ein Segensgebet für sie sprechen. Über 2000 Menschen, also jeder Fünfte, hat ja gesagt. Ja, möchte ich. Möchte ich. Und wir konnten Gottes Segen in ihr Leben hineinsprechen. Und dann haben wir auch die nächste Frage gestellt, und diese Frage stellt man kaum noch heutzutage. Möchten Sie Christ werden? Möchten Sie Jesus nachfolgen? Möchten Sie Jesus einladen in Ihr Leben? Auf der Straße? Und normalerweise, wenn ich das erzähle, da sagen mir Leute, nein, 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 das geht nicht bei uns. Das macht keiner. Haben wir auch gedacht. Da war eine Bombenentschärfung in Bremen, genau in dieser Zeit. Die Straßenbahn, die Busse hielten alle an, die Leute standen an den Bushaltestellen, hatten Zeit. Unsere Teams gingen zu den Leuten. Da haben sich einige Menschen für Jesus Christus entschieden in dieser Zeit. Ein Mann auf dem Weg zum Flughafen aus Kairo, ein Geschäftsmann, entscheidet sich an der Bushaltestelle, weil jemand angesprochen hat, dürfen wir eine gute Nachricht sagen. Gott liebt sie und hat einen guten Plan für ihr Leben. Er sagt, das habe ich noch nie gehört. Er sagt, das, was? Mich? Der lebendige Gott hat mich auf dem Zettel. Ja, wissen Sie, Sie können festmachen. Und dann dürfen wir Sie fragen, was ist, sind Sie sicher, dass Sie in den Himmel kommen? Nein, nein, diese Frage beschäftigt mich. Aber ich weiß nicht, wem ich sie stellen kann. Und dieser Mensch wird Christ. Ich sage, ich fliege in 2 Stunden, fliege ich nach Kairo zurück. Können Sie mir eine Gemeinde besorgen? Hier ist meine Handynummer, mein WhatsApp-Kontakt. Ich werde den Menschen nie wiedersehen. Aber versteht ihr, so passiert das. Und du denkst, krass. Wir Christen in Bremen konnten uns das nicht vorstellen, dass das heute möglich ist. Wir haben gedacht, wenn ich jemand erkläre, wir wollen eine Evangelisation machen. Oh ja, das ist gut. So, da gibt es immer Leute, ja, das ist gut. Ja, welcher Redner kommt denn? Ich sage, du bist der Redner. Wie jetzt? Ich? Naja, wir wollen mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen. Ja, nein, das kann ich nicht. Nein, auf die Straße? Wer geht denn heute auf die Straße noch? Also in Deutschland? Das sind nur Freaks. Das sind wirklich spezielle Menschen, die das noch machen. Die den Mut haben. So. Und dann sagen, nein, 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 das ist nichts für mich. Das sagen alle. Und dann sage ich, das sagt jeder. Die Geistesgabe gibt es nämlich gar nicht, auf die Straße zu gehen. Schon der Paulus, ich lese euch mal, was der Paulus schon den Römern schreibt. Und ihr wisst, das ist richtig oldschool. Das war also kurz am Anfang der Gemeinde. Er sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Sagt Paulus, den Römern schon, den Römerchristen. Römer 1, Vers 16. Ohne mich zu schämen. Ja, was war denn mich vorgefallen? Ja, weil wir dachten, können wir nicht für unter uns bleiben. Natürlich war es damals in Rom noch ein bisschen gefährlicher. Da hast du Pech gehabt, dann wurdest du eben Löwenfutter. So, das haben wir ja hier gar nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt hier in Südtirol ist, aber so viele Löwen habe ich hier noch nicht gesehen. Aber Amphitheater gibt es in Verona, da muss man also aufpassen. Aber versteht ihr, welche Sorge haben wir? Unsere Geschwister in anderen Ländern haben viel größere Sorge. Und sind sehr mutig. Und ich sage immer, die westliche Christenheit, wisst ihr, wir haben unsere Resilienz, die Widerstandskraft ist so viel. Ja, der hat Nein gesagt, der hat mich abgelehnt. Und schon sagen wir, ich kann das nicht. Tschüss, ich setze mich wieder hin und lese meine Bibel und bete und mache Lobpreis. So denken wir. Wir denken, nein, 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 der hat mich irgendwie... Und wir merken, unsere Widerstandskraft als Christen, stellt euch mal vor, Paulus hätte so gedacht. Kennt ihr die Liste, die Paulus erlebt hat, die Schläge, die er bekommen hat, der Schiffbruch, die Steinigung, der hätte 10-mal sagen können, ich habe die Schnauze voll, das läuft hier so nicht. Oder? Hätte er doch. Aber was hat er gemacht? Warum ging er immer wieder rein? Wisst ihr noch einmal, wie sie ihn da steinigen, ihn aus der Stadt schleppen? Denken, er ist tot. Hast du schon mal Steine abgekriegt, weil du jemand gesagt hast, Gott liebt dich und Jesus ist der Weg dorthin? Ich noch nie. Steine habe ich schon mal abgekriegt, aus Versehen, aber das war nicht beim Evangelisieren. Versteht ihr? Und er geht immer wieder hin und immer wieder und immer wieder. Warum? Warum? Weil Gott Menschen liebt und weil er Menschen retten möchte. Und diese Liebe Gottes hat so eine Power, so eine Kraft. Die Kraft des Evangeliums ist nicht das ABC des Glaubens. Manche sagen, ja, habe ich hinter mir, jetzt weiter, jetzt gehen wir in Jüngerschaft, ne? Und jetzt Seminare und wir müssen noch mehr hören und noch mehr Seminar und noch einen Ordner mehr. In Deutschland ist es so, wenn du einen Ordner hast, dann stellst du dir ins Regal und sagst, siehst du, habe ich auch, check. Ne? Und dann kommt das nächste Seminar, gehe ich auch hin, kriege wieder einen Ordner, wow, Nummer zwei, check. So, aber es kommt nicht auf die Straße. Kennt ihr den Begriff? Es kommt nicht auf die Straße. Du kriegst es nicht in die Praxis. Und wenn man dann sagt, über den Glauben zu reden, das kann ich nicht. Ich sage, wie lange bist du Christ? Ja, 40 Jahre. Oh, okay. Das kannst du immer noch nicht. Ich sage, was läuft denn schief an unserem System hier? Wisst ihr, der Gemeindewachstum in Deutschland, das ist eine Nulllinie. Das ist eine Nulllinie. Da gibt es eine ganz kleine Erhebung, vielleicht 0,5% und dann geht es wieder runter, minus 2. Es sterben mehr Christen, als das Nachkommen. Wir schmilzen. Und jetzt die freievangelischen Gemeinden und die Pfingstgemeinden und die Baptisten, die wachsen, wisst ihr warum? Wegen Migration. Das ist die Pluszahl. So. Das bedeutet, ihr Lieben, wir haben ein Problem. Wenn wir die Botschaft rausbringen, wenn Gott jeden Menschen liebt und seine Kinder bewegen sich nicht, das ist, dass dann die Kinder sagen, ja, harter Boden. Da würde ich sagen, kann es sein, dass Gott uns einen neuen Weg zeigt? Ich glaube das. Wenn du Christ bist, wenn du mit Jesus lebst, wenn du dieses Evangelium angezapft hast, dann bist du unter der Liebe Gottes. Und du bist ein Kind Gottes, ein Botschafter Gottes, ein Tochter Gottes, ein Sohn Gottes, ein Botschafter, eine Botschafterin und kannst von dieser Liebe zeugen, von der Güte Gottes, von der Liebe Gottes. Und du kannst sagen, beim Raustragen deines Mülls an der Mülltonne, ab und zu trifft man dann ja die Nachbarn, ne? Oder beim Rasenmähen, oder ich weiß nicht, wo das hier ist, hier beim Apfelpflücken, keine Ahnung, hier sind eine Menge Äpfel, habe ich gesehen, wird viel gepflückt, kann man irgendwann mal sagen, was ich dir schon immer mal sagen wollte, weißt du, Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Das wollte ich dir schon immer mal sagen. Vielleicht sagt die Person, ja, wie meinst du das? Ja, stell dir vor. Und dann kannst du erzählen aus deinem Leben. Und dann sagt die Person, ich habe aber so viel Not und so viel Schmerz und ich komme ins Krankenhaus und ich habe einen Tumor oder mein Kind ist verstorben und ich will mit dem Gott nichts zu tun haben. Und dann sagst du, ich habe auch nicht alle Antworten, ich weiß es nicht, aber darf ich für dich beten? Jetzt stellt euch mal vor, guck mal, Alexander hat jetzt richtig was erlebt, hat er uns vorhin erzählt. Das ist stark. Jetzt stellt euch vor, nächsten Sonntag, ich sage jetzt, jeder betet dafür, dass er für drei Personen in der kommenden Woche ein Segensgebet sprechen kann. Da entfand dann am Sonntag eine Schlange, glaube ich. Da will jeder erzählen, was er erlebt hat. Das kannst du hier bei Eurospin machen oder im Regal irgendwo, Linie 3 oder 7 oder im Bauhaus. Oder in der Nachbarschaft oder auch auf der Arbeit. Die Not ist groß, ihr Lieben. Die Not ist groß. Aber die Liebe Gottes ist größer. Ist das nicht herrlich, dass wir in dieser Liebe bleiben? Bei all meinen und deinen Problemen. Vielleicht schreibst du immer noch 5 in der Mathearbeit. Vielleicht hast du immer noch den nervigen Arbeitskollegen. Vielleicht bist du immer noch auf Jobsuche und suchst immer noch die richtige Wohnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du immer noch Stress mit deinen Kindern. Ja. Kann ich dir eins sagen, irgendwann sind sie groß und dann bist du durch. Aber, versteht ihr, wir können in dem großen Bild der Liebe Gottes kannst du leben, können viele Menschen leben. Und was der Paulus hier sagt, er sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Wisst ihr, dieser Satz ist ein richtig spannender Satz, weil du nämlich anfängst zu überlegen, was glaube ich eigentlich? Glaube ich, dass wenn ich ein Gebet mit jemand auf der Straße spreche, während die Straßenbahn und die Busse vorbeifahren und der Krankenwagen und die Leute entlanglaufen und der sagt, Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und du sprichst ihm dieses Gebet vor und er betet das nach und er sagt, Amen. Und diese Person bedankt sich, tritt auf die Straße und boom, kommt der LKW. Dann sagst du, oh, das ist natürlich nicht gut. Aber angenommen, die Person stirbt, wo ist sie jetzt? Versteht ihr? Wenn ich die Bibel lese, wenn ich mein Vertrauen auf ihn setze, dann weiß ich, wo sie ist, oder? Ist das nicht stark? Ist das nicht kraftvoll? Welche Kraft hat das Evangelium? Schuld zu vergeben. Anzudocken an der Gnade Gottes ein Leben lang. Ich meine, wir haben ja schon Mühe, uns gnädig zu sein an manchen Stellen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in unserer Gemeinde, da kannst du mal so rumgehen und lieber so rumgehen, damit du manche Personen nicht triffst. Verstehe, die Kraft des Evangeliums ist das Powerpaket, nach dem Menschen Hunger haben. Sie wissen es aber nicht. Und wir tragen es, wir können es abgeben. Wir können es abgeben. Es war eine Frau, die ist zu diesem Training gekommen. Wir haben das so gemacht, wir haben nachher den Christen in den Gemeinden gesagt, wir machen das und jetzt kommen wir zusammen für eine Stunde. Wir erklären euch, wie das geht und wie ihr dann loszieht und euch auf die Suche macht nach reifen Äpfeln. Und als ich jetzt hier gestern das erste Mal Bozen Süd runterfuhr von der Autobahn mit meiner lieben Gudi und wir sehen hier permanent Äpfel. Ich sage, krass, Gudi, jetzt sind ja überall Äpfel. Ne? Aber die meisten sind grün. Also wenn ich jetzt da reingehe und sage, so, ich mache meine Kiste voll, da würde ich ein Problem kriegen, glaube ich. Wenn der Apfel noch nicht reif ist, haben wir immer wieder gesagt, lass ihn hängen. Sei doch ganz entspannt, du musst doch jetzt nicht jeden Apfel pflücken. Gott geht seine Geschichte mit jedem Menschen. Und wenn du den Eindruck hast, die Person ist nicht so weit, die will nicht, oder der zögert, oder sagt nein, und muss sich noch überlegen, dann sagst du, ja, überleg weiter, kein Problem. Gottes Segen, alles Gute. Tschüss. Weiter. Der Apfel hängt. Und ich sage euch eins, wenn ich jetzt sagen würde, alle Äpfel bleiben 2 Jahre am Baum hängen, die ich jetzt heute gesehen habe, da sagt er, Johannes. Irgendwann wird jeder Apfel reif. Ist das richtig? Oder verfault. Aber ich habe gesehen, ihr habt so Netze gespannt. Das ist wohl irgendwie dann... Okay. Wie viel? Ah ja, okay. Versteht ihr, jeder Apfel wird reif. Und manchmal, und wir haben Leute erlebt, ich sage euch, diese eine Frau, die sagte... ich wollte hier nicht herkommen in dieses Training, weil ich habe richtig Angst. Und ihr Lieben, man hat richtig Schiss, wenn man das macht, was wir am Samstag machen wollen. Ich verstehe jeden, der sagt, das ist nichts für mich. Na klar haben wir Angst. Na klar klopft das Herz. Und wenn du jetzt denkst, ja Johannes, der ist ja Fan von der Straße, so musst du sagen, ey, weiß ich gucke mir lieber eine coole Predigt an. Oder geh ins Kino oder geh essen oder sonst was. Das ist mein viel lieber. Aber, ist interessant. Wenn wir uns aus dem Boot trauen, und darüber werde ich nächsten Sonntag predigen, wenn wir uns aus dem Boot trauen, mutig bleiben trotz Begrenzung, ist das Thema meiner nächsten Predigt am Sonntag. Mutig bleiben trotz Begrenzung. Ihr Lieben, das ist Christsein. Das ist Christsein. Christsein ist nicht nur Bibel lesen mit einem Wahnsinnsblick hier auf das Panorama und einer Tasse Kaffee am Morgen. Und Halleluja, Und das ist wunderbar. Da tankst du auf. Herrlich. Aber Christsein ist auch, aus dem Boot zu steigen. Und wenn du Wunder erleben willst, ihr Lieben, wenn wir Wunder erleben wollen, wisst ihr, wie du Wunder erlebst? Das, was Alexander erlebt hat, du kommst in eine Krise. Was vor einem Wunder zuvor passiert, ist immer eine Krise, ist eine Katastrophe. Jeder Christ sagt mir, ja, ich möchte auch mal Wunder in meinem Leben erleben. Ich sage, willst du wirklich? Okay. Dann schnall dich an. Versteht ihr? Wir brauchen doch keine Wunder, wenn alles läuft. Und es läuft schon so viel hier bei uns. Das Internet und fließend Wasser ist so das, was wir brauchen. Wir brauchen, versteht ihr? Und das ist, da merkt ihr, wie wir manchmal ein bisschen vereinfacht denken. Und du kannst Gott erleben, wenn du dich auf den Weg machst. Und wir haben aber Angst. Und als wir das in Bremen geplant haben, wir haben überlegt, ey, wer wird überhaupt da hinkommen? Weil alle sagten, das ist nichts für mich. Und ich dachte, oh, krass, ja. Wir haben so 20 Gemeinden haben mitgemacht. So. Und selbst Pastoren sind gekommen. Da ziehe ich meinen Hut. Gemeindeleiter sind gekommen. Und haben mitgemacht. Und da war diese Frau, die sagte, ich bin dreimal umgekehrt auf dem Weg dahin. Ich hatte Schiss. Bin mit dem Fahrrad hin. Nee, ich will doch nicht. Bin wieder nach Hause gefahren. Andere haben mir gesagt, ich weiß, ich soll hier sein, aber ich will hier nicht sein eigentlich. Aber ich bin trotzdem gekommen. Ich sage, sauber. Super. Gott hat was vor mit dir. Und dann ging sie eine Stunde mit jemandem auf die Straße. Wir sagen immer eine Stunde und dann kommen wir wieder und erzählen. Das ist so. Das wird am Samstag sein. Am Samstag werden wir eine Stunde auf die Straße gehen. Also uns treffen, dann erzähle ich euch nochmal genau, wie das geht und dann beten wir und dann gehen wir erfüllt mit der Liebe des Vaters raus und werden Menschen Gutes zusprechen. Und dann kommen wir nach einer Stunde wieder und dann hören wir, dann erzählen wir. Und diese Frau war eine Stunde auf der Straße, kam wieder und sagt, Johannes, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also man kreiert auch Seelsorgefälle. Das mache ich nie wieder. Also ich habe nur Ablehnung erlebt. Ja, kann passieren. Dann ging sie nach Hause, ruft ihre Freundin sie an. Du, wollen wir da mal hingehen? Ich gehe da nicht mehr hin, sagt sie. Ja doch, komm, lass uns doch noch einmal versuchen. Ach, naja gut, mit dir gehe ich. Okay. Dann kam sie am übernächsten Tag und sie sagte, und sie kriegte dann einen Anruf, ihre Freundin rief morgens an, du, ich bin krank geworden. Ich kann nicht kommen. Ja, dann gehe ich auch nicht. Sagt sie, ja doch, geh doch hin. Na gut, wenn es dann morgen nicht regnet, hat sie gesagt, dann gehe ich. Weißt du, in Bremen regnet es eigentlich immer. Also von daher, okay. Und dann ging sie dann doch, dann sagte sie, na gut, ich gehe. Und ging sie hin. Und ging mit einem Mann, der das auch schon ein bisschen konnte, der schon Erfahrung hat. Übrigens, es ist immer nur Training. Wir haben gesagt, wir üben das nur. Wir üben das nur. Am Samstag werden wir das nur üben. Es ist nur Training. Es ist nur Üben. Wir gucken, was passiert. Wir gehen ganz schön spazieren. Hier gucken auf Menschen zu, egal wo die herkommen. Gott hat mit jedem einen Plan. Wir üben das nur. Eine Stunde und üben und gucken und tauschen aus dann hinterher und sagen, ey, das war so. Und dann geht es ja weiter. Es ist ja nicht nur eine Sache, wo wir machen einen Check und stellen es auf das Regal, sondern wir wollen ja weiter so leben. Diese Frau geht mit einer Person in den Schnurr in Bremen. Das ist sozusagen so eine kleine Sightseeing-Ecke, so ganz schmale Gassen. Kommt um die Kurve, sie sehen einen Bauarbeiter da in seiner Montur. Und sie sprechen ihn an. Der Mann spricht ihn an und sagt, dürfen wir Ihnen was, eine gute Nachricht sagen? Und wir lächeln dabei in der Regel. Könnt ihr lächeln? Das ist auch nochmal wichtig. Eine gute Nachricht. Gott liebt dich und liebt sie, hat einen guten Plan für dein Leben. Und in dem Moment dreht sich der Mann um und da sagt die Frau plötzlich, ach, bist du nicht Ralf? Ja, ich bin Ralf. Ach. Und dann erklärt sie ihm das Evangelium und Ralf trifft eine Entscheidung für Jesus. Und wer ist Ralf? Ralf ist der Sohn ihrer Freundin, mit der sie losgehen wollte, die aber krank wurde. Und für den der Hauskreis schon jahrelang betet, für den Ralf. So, und da denken, als wir diese Story hörten, dachten wir, das ist ja krass. Ich meine, wie kann Gott das orchestrieren? Denn wenn die Mama da gewesen wäre, die so, hallo Ralf, moin, moin, dann wären die weitergegangen. Wäre nichts passiert. Ein anderes Ehepaar hat gesagt, wir haben gesagt, als wir über die lange Zeit gearbeitet haben, haben wir gesagt, Überleg mal, wem würdest du gerne diese gute Nachricht sagen wollen? Bete doch mal schon mal für diese Person. Und sie beteten für ihre Nachbarn. Und wir waren in der Innenstadt und sie wohnten in einem anderen Stadtteil. Und dann gingen sie los in den einen, also am Freitagabend beteten sie dafür und Samstagmorgen kamen sie dann und dann gingen sie los. Und es gibt Weserbrücken, wir sind direkt an der Weser, es gibt zwei Brücken, eine Brücke rechts und links. Welche nehmen wir? Auch wir nehmen die linke. Okay, wir gehen über die Weserbrücke. Als sie die Weserbrücke betreten, in dem Moment läuft ein Pärchen auf der anderen Seite der Weserbrücke ihnen entgegen. Es waren ihre Nachbarn, für die sie gerade am Freitagabend gebetet haben. Und sie konnten sie zu Jesus führen. Haben mit ihnen gebetet. Versteht ihr, Gott bringt Sachen zusammen. Gott bringt Sachen zusammen. Letzte Geschichte, ein Mann rastete total aus, als das Team ihm sagte, hallo, wir haben eine gute Nachricht. Gott liebt sie, hat einen guten Plan für ihr Leben. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Und dann ist er richtig laut geworden und hat geschimpft und ich will in die Hölle. Und da will ich auch. Und die dachten, oh, was sagen wir denn jetzt? Und die waren richtig, wussten auch nicht weiter und sagten, wir sind dann einfach gegangen und haben gesagt, Gottes Segen, tschüss. 3 Tage später kommt ein weiteres Team auf diesen Mann wieder zu und sagt, hallo, dürft ihr Ihnen eine gute Nachricht geben? Was haben Sie mit mir gemacht, hat er gesagt. Was haben Sie mit mir gemacht? Ich kann diesen Satz nicht mehr vergessen. Was haben Sie mit mir gemacht? Und er fängt an zu weinen und erzählt über den Zerbruch in seinem Leben und über die Bitterkeit, die in ihm war. Gar nicht gegen die Personen gerichtet, die ihm das sagten. Versteht ihr? Es geht da nicht um uns. Wir müssen nicht denken, die meint jetzt mich, sondern es sind Auseinandersetzungen in der geistlichen Welt. Auseinandersetzungen. Manches wird sichtbar, manches ahnen wir nur. Aber wir Christen blicken hinter die Kulissen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Es sind geistliche Auseinandersetzungen, in denen wir stehen. Auch in unseren Umgebungen, auch wenn wir Schritte nach draußen tun. Und deswegen, ich komme jetzt zum Schluss, und deswegen können wir der Kraft des Evangeliums vertrauen. Du kannst in dieser Kraft leben. Und du weißt nicht, warum dir Dinge passieren. Ich weiß nicht, warum Unfälle passieren. Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Aber ich sage dir eins, du kommst in Kontakt mit Menschen, wenn du im Wartezimmer sitzt, wenn du in der Physiotherapie sitzt, selbst wenn du in der Chemotherapie sitzt, selbst wenn du im Krankenhaus liegst, du kommst mit Menschen in Kontakt und du kommst ins Gespräch und weißt du, wer dich dahin geschickt hat, ihr Lieben? Gottes Wege sind unergründlich und er schickt seine Leute an die Positionen, an die Positionen. Und deswegen erreichen wir jedes Milieu hier. Lass uns noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich auf den Weg gemacht hat, voller Erbarmen, voller Güte und Liebe zu uns Menschen. Was ist das für ein Privileg, das hören zu dürfen? Und vielleicht sitzt jetzt jemand hier unter uns und du hast noch nicht festgemacht bei Jesus. Dann mach das jetzt. Sprich einfach ein Gebet und sag, Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir nachfolgen. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich möchte mein Leben dir übergeben und dich bitten, Herr, dass ich als dein Kind jetzt lebe, dir zur Ehre. Und dieses Gebet, wenn du das ernst gesprochen hast, Herr, dann ist das ein erster Schritt. Und das ist ein Samenkorn, was jetzt aufgehen kann und was Nahrung braucht. Und Herr, wir möchten dich bitten für viele Menschen, die auf der Suche sind. Gib du uns als deinen Kindern Mut, das weiterzugeben. Weiterzusagen, in aller Schlichtheit, aber doch kraftvoll, weil einfach du dahinter stehst. Und dafür wollen wir dich loben und preisen. Amen.